SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Die Preise für Benzin und Diesel liegen auch heute früh an den Tankstellen wieder deutlich über 2 Euro pro Liter. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig fordert von der Bundesregierung, die Spritpreise sofort zu senken. Ansonsten drohten weitere Gefahren für die deutsche Wirtschaft. Unser Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf berichtet.
Der Bundeskanzler müsse gegensteuern, und zwar sofort, so Schwesig im ARD-Bericht aus Berlin. Die SPD-Politikerin fordert eine Steuersenkung für Energie generell und außerdem die Mineralölkonzerne so wörtlich mit zur Verantwortung zu ziehen. Beispielsweise durch eine Übergewinnsteuer, also eine Steuer auf außerordentlich hohe Gewinne, die durch die aktuell außergewöhnlichen Marktbedingungen entstehen. Damit verschärft Schwesig noch einmal den Ton gegenüber der Bundesregierung, vor allem SPD-Regierung. Bundesländer fordern mehr Maßnahmen gegen die stark gestiegenen Diesel- und Benzinpreise. Zwar ist gerade ein erstes Gesetzespaket beschlossen worden, das etwa vorsieht, dass die Preise nur einmal am Tag erhöht werden dürfen, doch auch den Regierungsfraktionen von Union und SPD reicht das nicht. Eine von ihnen eingesetzte Arbeitsgruppe, Taskforce genannt, hat nun Prüfaufträge erteilt, die unter anderem eine Entlastung über die Kfz-Steuer vorsehen oder die Stromsteuer für alle zu senken.
Der Grund für die hohen Preise an den Tankstellen ist ja der Iran-Krieg. Da bringt sich Pakistan immer mehr als Vermittler ins Spiel. Das Land bereitet sich auf direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran vor. Das hat der pakistanische Außenminister Dar in einer Fernsehansprache mitgeteilt. Pakistan werde bedeutsame Gespräche zwischen beiden Seiten ausrichten und ermöglichen, um den andauernden Konflikt dauerhaft beizulegen, so Dar. Bislang hat Pakistan still zwischen den beiden Konfliktparteien vermittelt. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat bestätigt, dass bei jüngsten Angriffen der USA und Israels der iranische Forschungsreaktor Khondab getroffen wurde. Der Schwerwasserreaktor sei stark beschädigt und nicht mehr betriebsfähig. Die Behörde beruft sich unter anderem auf Satellitenbilder und eigene Kenntnisse der Einrichtungen. Weiter hieß es, die Anlage enthalte aktuell kein deklariertes Nuklearmaterial. Der Iran hatte den Beschuss des Reaktors vor wenigen Tagen bestätigt. Laut USA ist der Meiler Teil des Programms, mit dem der Iran zu Atomwaffen kommen will. In den USA mehren sich währenddessen Spekulationen darüber, dass eine Bodenoffensive der US-Streitkräfte im Iran bevorstehen könnte. Die Washington Post hat dazu einen Bericht veröffentlicht. Details aus New York von Giselle Ucker.
Eine mögliche US-Bodenoffensive im Iran werde schon seit einiger Zeit vorbereitet. Das berichtet die Washington Post am Wochenende und beruft sich dabei auf Beamte des Pentagon. Geplant werde keine vollständige Invasion. Stattdessen seien kombinierte Einsätze von regulärer Infanterie und Spezialeinheiten vorgesehen, die wochenlang andauern könnten. 3.500 Marinesoldaten und Matrosen sollen am Freitag neu in der Golfregion eingetroffen sein. Das Wall Street Journal und das Nachrichtenportal Axios melden außerdem, dass die US-Regierung die Verlegung von mindestens 10.000 weiteren Soldaten in den Nahen Osten erwägt.
Im Libanon ist ein Blauhelmsoldat der Vereinten Nationen ums Leben gekommen. Die UN-Beobachtermission UNIFIL teilte mit, der Soldat sei bei der Explosion eines Geschosses getötet worden. Ein weiterer Blauhelmsoldat sei schwer verletzt. Der Angriff auf die UNIFIL-Soldaten sei ein schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht. Jetzt werde ermittelt, woher das Geschoss kam. Die Blauhelmsoldaten überwachen im Südlibanon, dass dort keine bewaffneten Gruppen außer dem libanesischen Militär operieren. Das soll eigentlich eine Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel garantieren. Das israelische Parlament hat vorgezogene Neuwahlen abgewendet. Es verabschiedete den Staatshaushalt für das laufende Jahr, wie die Knesset mitteilte. Ein Scheitern des Haushalts hätte voraussichtlich innerhalb von 90 Tagen zu vorzeitigen Wahlen geführt. Aktuellen Umfragen zufolge hätte Ministerpräsident Netanyahu diese verloren. Regulär stehen in Israel Ende Oktober Wahlen an. Die USA haben ihr Ölembargo gegen Kuba gelockert. Sie lassen einen russischen Öltanker die Karibikinsel ansteuern. Das berichtet die New York Times und beruft sich auf einen US-Regierungsvertreter. Auf dem Schiff befänden sich umgerechnet gut 116.000 Liter Öl. Die Gründe für die Lieferung seien aber unklar. Wegen des Ölembargos der Regierung Trump gegen Kuba hat das Land seit 3 Monaten kein Öl mehr erhalten. Das hatte unter anderem zu landesweiten Stromausfällen auf Kuba geführt und den Druck auf die kubanische Führung verschärft. 40 Tierarten sind künftig besser geschützt, zum Beispiel Schneeeulen oder große Hammerhaie. Das steht in einem UNO-Abkommen, das die Teilnehmer zum Abschluss des Gipfeltreffens über wandernde Tierarten in Campo Verde in Brasilien verabschiedet haben. Unsere Korrespondentin Anne Herberg berichtet.
Das sei ein starkes Signal für den internationalen Artenschutz, erklärte Mona Schweizer von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife. Die gefassten Beschlüsse entfalteten ihre Wirkung aber nur, wenn die Vertragsstaaten auch lieferten. Die Vertragsparteien des auch als Bonner Konvention bekannten UN-Übereinkommens sind rechtlich zum Schutz der als bedroht eingestuften wandernden Tierarten und von deren Lebensräumen sowie zur Zusammenarbeit verpflichtet. Laut einem aktuellen Bericht ist fast jede vierte gelistete wandernde Tierart vom Aussterben bedroht. Bei fast der Hälfte der gelisteten Tierarten geht die Anzahl der Exemplare zurück.
Tja, und das Schicksal eines besonderen Tieres beobachten in Deutschland gerade ganz viele Menschen. Der in der Ostsee gestrandete Buckelwal hat sich über Nacht nicht von der Stelle bewegt, obwohl er hätte wegschwimmen können. Das bereitet Experten Sorgen. Fabian Weishaupt mit Einzelheiten.
Nur ab und zu stieg am Abend noch eine kleine Wasserfontäne auf, der Wal atmet also. Seine Atemzüge sind aber seltener geworden, seine Rufe auch. Gestern landeten immer wieder Möwen auf seinem Rücken und pickten in seiner Haut. Die Wissenschaftler sprechen von einem deutlich geschwächten Tier. Die Prognose ist daher ernst. Das Traurige, laut Experten könnte der Buckelwal theoretisch selbst wegschwimmen. Das Wasser ist dafür tief genug, aber er tut es einfach nicht. Die Strategie für heute lautet deshalb Ruhe. Greenpeace will am Vormittag noch einmal kurz zu dem Tier rausfahren. Danach soll niemand mehr in seine Nähe. Rund um den Wal gilt eine Sperrzone von 500 Metern. Nur Wissenschaftler dürfen noch zu ihm.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt's wechselhaftes Schauerwetter. Örtlich sind auch Graupelgewitter dabei. Die Temperaturen steigen auf 3 Grad im Nordschwarzwald und bis 12 Grad in der Südpfalz. Dazu weht heute ein mäßiger bis starker Nordwestwind. Auch morgen wird's windig und wechselhaft mit einigen Schauern. In höheren Lagen schneit es.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Apple mit dem iPhone, Google mit seiner Suchmaschine, Meta mit Social Media und OpenAI mit ChatGPT. Das sind US-Tech-Unternehmen und deren Anwendungen, die wir jeden Tag selbstverständlich nutzen, ohne die vieles in unserem Alltag nicht mehr gehen würde. Digitale Infrastruktur. Wie wird Europa unabhängiger? Darum geht's bei uns ab heute in unserer Serie. Denn Deutschland und die anderen EU-Staaten überlegen schon länger, wie sie die digitale Abhängigkeit von den USA verringern können. Das hat auch etwas mit der unberechenbaren Politik von US-Präsident Trump zu tun und mit seinem Hang zu spontanen, drastischen Vergeltungsaktionen für vermeintliches Fehlverhalten. Was wäre also, wenn Trump wirklich eines Tages Europa den digitalen Krieg erklären würde, wenn er die US-Tech-Firmen zwingen würde, uns den Stecker zu ziehen? Stefan Eich aus der SWR Aktuell-Redaktion mit dem Worst-Case-Szenario der ersten Stunden.
3.32 Uhr. Ich wache auf und müsste eigentlich schon längst auf dem Weg ins Funkhaus sein. Mein Smartspeaker Alexa hat mich nicht geweckt, blinkt stattdessen hektisch. Keine Verbindung zum Amazon-Server. Dasselbe bei Outlook auf dem Handy. Wenigstens die Kaffeemaschine funktioniert noch. Ihre Zeitschaltsteckdose stammt von einer Berliner Firma. 3.55 Uhr. Auf dem Weg zum Auto der Blick in die Navi-App. Aber die USA haben auch ihr GPS-Signal für Europa unbrauchbar gemacht. Kurz vor 5. Hektik im Funkhaus. Unsere Beiträge kommen über das Internet rein. Aber alles läuft zäh. Die Agenturen melden massive Ausfälle im Internet. Die webbasierten Telefone mit US-Software sind tot. Telefonieren geht nur noch per Handy, wenn das noch funktioniert. Trump hat nämlich Apple und Google gezwungen, einen Kill-Switch zu aktivieren. Wer das neueste Update hat, ist raus. Unsere Windows-Rechner laufen nur noch, weil unsere IT die Updates vor jeder Installation prüft. 6 Uhr, Sendebeginn. Top-Thema natürlich, Donald Trump zieht Europa den Stecker. Instagram, Twitter und Facebook sind weg, nur Trumps eigenes Netzwerk Truth Social läuft noch. Der Präsident schickt hämische Botschaften in Großbuchstaben und droht noch härtere Maßnahmen an. 7.20 Uhr, Notfall-SMS der Netzbetreiber an alle. Bitte nur noch telefonieren, wenn es lebensnotwendig ist. Weil WhatsApp und Co. tot sind, rufen viel mehr Menschen als üblich Freunde und Verwandte an. Selbst SMS brauchen extrem lange. 8.20 Uhr, SWR-Reporter berichten, viele Autos bleiben mit leeren Tanks liegen. Die Fahrer hatten kein Bargeld für Sprit und Trump hat Visa und Mastercard gezwungen, ihre Kreditkarten in Europa zu sperren. Die deutsche Börse setzt den Handel aus. Vorher sind die Kurse abgestürzt. 9 Uhr, live in SWR aktuell, der Bundeskanzler. Im Moment gehe er von einem technischen Fehler aus. Falls aber das Kappen der US-Systeme Absicht war, werte die EU das als Kriegserklärung. Schnell ist vom digitalen Pearl Harbor die Rede. NATO und EU berufen eine Krisensitzung ein. 9.50 Uhr. Firmen können Aufträge, Bestellungen und Rechnungen nicht bearbeiten, weil alles in der Cloud bei US-Firmen gespeichert ist. Die gehorchen Trumps Abschaltbefehl. Überall gibt es Unfälle, denn Autofahrer starren während der Fahrt auf alte Papierlandkarten, weil ihre Navis nicht mehr funktionieren. In Supermärkten werden immer mehr Kunden aggressiv. Ohne Bargeld oder deutsche Girocard kein Einkauf, denn neben den Kreditkarten funktionieren auch Apple Pay und Google Pay nicht mehr. Auch Amazon ist auf Trumps Befehl für EU-Kunden gesperrt, ebenso PayPal, was viele europäische Online-Shops lahmlegt. Auch Lebensmittellieferungen werden über US-Clouds organisiert. Die Logistikzentren geben alles, um die Versorgung trotzdem am Laufen zu halten. 15 Uhr. Den ersten Banken geht das Bargeld aus, weil Kunden ungewöhnlich viel Geld abheben. Auch die Geldautomaten laufen leer. Immerhin, die Strom- und Wasserversorgung ist gesichert, deren Steuerungen sind nämlich noch nicht komplett auf Internet und Cloud angewiesen. Deutschland profitiert ausnahmsweise mal von seinem Rückstand bei der Digitalisierung. Das alles ist, wie gesagt, noch nicht eingetreten. Es ist nur ein Szenario für den Fall, dass Donald Trump wirklich die digitale Atombombe auf Europa wirft. Weil er dabei auch den USA massiv schaden würde, wird das vermutlich und hoffentlich nie so weit kommen.
Stefan Eich war das mit einem Was wäre, wenn die USA uns den digitalen Zugang kappen würden. Unsere Serie in dieser Woche, digitale Infrastruktur, wie wir in Europa unabhängiger werden. Morgen früh spreche ich dann mit Stefan Heumann, Geschäftsführer der Denkfabrik Agora Digitale Transformation, welche Ideen es für mehr digitale Eigenständigkeit in Europa gibt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Bundesregierung hat für ihre Reformpläne mehrere Expertenkommissionen eingesetzt, die Vorschläge erarbeiten sollen. Heute legt eine davon, die Finanzkommission Gesundheit, erste Ergebnisse vor. Die Fachleute sollen Konzepte erarbeiten, wie sich die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen stabilisieren lassen. Birte Sönnigsen berichtet.
Die Regierung will in einem ersten Schritt dafür sorgen, dass die Krankenkassenbeiträge im kommenden Jahr nicht wieder steigen. In einem zweiten Schritt sollen die Fachleute in den nächsten Monaten weitere Vorschläge ausarbeiten für große Strukturreformen im Gesundheitswesen. In den vergangenen Monaten gab es verschiedene Vorschläge. Dazu gehört zum Beispiel die Idee, Besserverdiener höhere Krankenkassenbeiträge zahlen zu lassen. Auch Leistungskürzungen stehen zur Diskussion. Oder, dass die Pharmaindustrie weniger Geld für Medikamente bekommt. Im Raum steht zum Beispiel auch die kostenfreie Mitversicherung für Ehepartner zu streichen.
Die Expertenkommission könnte also drastische Sparvorschläge machen, die uns alle treffen. Der Termin heute ist einer, vor dem unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth fast schon Angst bekommt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wie kommt es eigentlich, dass die gesetzliche Krankenversicherung immer wieder finanziell am Ende ist? Die meisten von uns zahlen schließlich jeden Monat richtig viel Geld in diese Kasse ein und einen Facharzttermin gibt es trotzdem erst nach einem halben Jahr Wartezeit. Andere Länder in Europa haben eine kostenlose, also steuerfinanzierte Gesundheitsversorgung und die steht bei den Leistungen mit unserer GKV ungefähr auf einem Level. Was erwartet uns also heute? Wahrscheinlich eine Präsentation, wo Begriffe wie Nachhaltigkeit und strukturelle Anpassungen fallen. Die eigentliche Botschaft, es wird noch teurer oder komplizierter. Oder beides, was im Gesundheitswesen ja völlig normal wäre. Natürlich werden die Fachleute sagen, dass diese oder jene Einsparung alternativlos ist. Ein Wort, das mittlerweile denselben beruhigenden Effekt hat wie das Piepen eines Herzmonitors. Man weiß, es ist noch Leben da, aber angenehm ist es gerade nicht. Bis dahin tief durchatmen, solange das noch keine Igelleistung ist und extra kostet.
Neben der Pressekonferenz der Expertenkommission zum Thema Gesundheitsreform gibt es heute noch weitere wichtige Termine in Berlin. Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Shara ist heute zu Gast in der Hauptstadt. Er wird von Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Merz empfangen. Kritiker werfen der Bundesregierung vor, den ehemaligen Dschihadistenführer durch den Besuch aufzuwerten. Aus Berlin berichtet Markus Sambale.
Es ist alles andere als ein normaler Antrittsbesuch. Ahmed al-Shara ist nicht nur umstritten, weil er Dschihadist war. Seit er als Übergangspräsident im Amt ist, ist es mehrfach zu massiver Gewalt gegen Minderheiten in Syrien gekommen. Die Bundesregierung setzt trotzdem auf ihn, hofft, dass es al-Shara schafft, Syrien zu stabilisieren. Zwei Fragen stehen heute im Mittelpunkt. Wie kann Deutschland Syrien beim Wiederaufbau nach dem Bürgerkrieg helfen? Und wie gelingt es dann auch, dass mehr syrische Geflüchtete zurück in ihre Heimat gehen? Bundeskanzler Merz sieht Rückkehr und Abschiebung von Syrern als Teil seiner schärferen Migrationspolitik. Protest gegen den Besuch von al-Sharra kommt von Vertretern syrischer Minderheiten. Sie kritisieren, dass die Bundesregierung hier einem ehemaligen Dschihadistenführer und Kriegsverbrecher eine Bühne biete.
Auf der Eifelstrecke zwischen Trier und Köln fahren ab heute für ein Jahr wieder durchgehend Züge. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden dafür Bauarbeiten zur Elektrifizierung der Strecke verschoben, die eigentlich jetzt angestanden hätten. Einzelheiten von SWR-Reporter Daniel Nowitzki.
Die Deutsche Bahn plant, dass an der fast 160 Kilometer langen Eifelstrecke in den nächsten beiden Jahren weitergebaut werden soll. Dadurch sei es möglich, dass Züge zwischen Trier und Köln wieder durchgehend bis zum Beginn der neuen Bauarbeiten Ende März 2027 fahren. Allerdings nur tagsüber an Werktagen. Laut DB soll die Eifelstrecke nachts und teilweise an den Wochenenden weiterhin elektrifiziert werden. In dieser Zeit stünden für die Reisenden Ersatzbusse bereit. Das Ziel sei es, die Bauarbeiten zur Elektrifizierung der Eifelstrecke bis Ende 2028 abzuschließen.
In Heidelberg steht aktuell eine Frau vor Gericht, die sich als Lehrerin ausgegeben und jahrelang an Schulen unterrichtet haben soll. Heute wird am Landgericht das Urteil gegen sie erwartet. Einzelheiten von SWR-Reporter Vuk Dajovic.
Die 41-Jährige soll 4 Jahre lang ohne entsprechende Zulassung in mehreren Bundesländern unterrichtet haben. Unter anderem auch an einer Privatschule in Heidelberg. Dafür hat sie laut Anklage gefälschte Abschluss- und Führungszeugnisse benutzt. Außerdem soll sie versucht haben, mit manipulierten Einkommensnachweisen Bankkredite zu erschleichen. Bereits am ersten Verhandlungstag hatte der Anwalt der Angeklagten in ihrem Namen ein Geständnis verlesen. Nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung am vergangenen Donnerstag ist es wahrscheinlich, dass auf die vorbestrafte Angeklagte eine mehrjährige Haftstrafe zukommt.
Am Landgericht Hechingen beginnt heute der Prozess um mutmaßlich politisch motivierte Brandanschläge in Leibertingen im Kreis Sigmaringen. Ein 22-jähriger Mann ist unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt. Weitere Details dazu hat SWR-Reporterin Julia Klebitz.
Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart geht davon aus, dass der Angeklagte vergangenes Jahr in Leibertingen im Kreis Sigmaringen mehrere Molotow-Cocktails gezündet hat. Er soll Brandsätze auf ein Auto, ein Wohnhaus und Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr geworfen haben. Verletzt wurde niemand. Der 22-Jährige soll aber laut Anklage den Tod der schlafenden Bewohner billigend in Kauf genommen haben. Der Mann ist wegen versuchten Mordes, versuchter Brandstiftung und versuchter gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart geht von einem Einzeltäter aus, der mutmaßlich aus politischer Motivation handelte. Der Mann habe sich selbst als Teil einer linken antifaschistischen Szene verstanden.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft absolviert am Abend ihr 2. Testspiel in diesem Jahr. Sie trifft in Stuttgart auf Ghana. Im Tor wird dabei vor heimischer Kulisse Alexander Nübel vom VfB Stuttgart stehen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.